Sie haben entweder frei im Winter oder ich habe keine Ahnung, was sie machen, aber die fahren runter in die Staaten und trainieren dann dort, weil dort kein Schnee ist. Und wenn dann hier der Schnee schmilzt, kommen sie wieder und dann wird die Prüfung gelaufen.
Herzlich willkommen beim Podcast Dummy & Co., der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt.
Herzlich willkommen beim Podcast Dummy & Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und heute möchte ich dir mal erzählen, was ich in den letzten Jahren über Hundetraining gelernt habe in Kanada. Und da möchte ich jetzt nicht nur, sag ich mal, aufs Hundetraining an sich eingehen, also welche Übungen und so weiter. Ich habe mal so ein bisschen was zusammengefasst und ich glaube, ich kam auf 10 Stück, bin mir nicht mehr ganz sicher, aber vielleicht kannst du einfach mitzählen, dann ich weiß es nicht genau. Vielleicht kommt auch noch was während der Aufnahme, was mir so einfällt und dann muss ich das noch dazu nehmen. Okay, ich fange einfach mal an. Die erste Sache, die mir letztens gerade wieder aufgefallen ist, da war ich beim Rally Obedience Seminar bei einer Prüfung und da sagte eine zu mir, da haben wir uns über die Hunde unterhalten und die hat einen Labrador und dann hat sie halt, den hat sie ausgestellt und hier ist es so bei Hundeshows, also ich muss sagen, ich war bis jetzt erst auf einer einzigen und nur als Zuschauer, weil es ist nicht meins. Also in Deutschland war ich schon ausstellen, weil, ich sag mal so, hier bekommt man keinen Richterbericht. Wenn du im Ring stehst, also in Deutschland stellst du deinen Hund dahin und dann gibt der Richter dir einen Bericht und dann steht da drin, er ist wunderschön oder ziemlich hässlich. Ja, also eins von beiden. Und hier kriegst du keinen Bericht, sondern kriegst Punkte. Du kriegst aber auch nur Punkte, wenn ein anderer Hund auch mit dabei ist. Also zum Beispiel bei Mika war es ganz, ganz oft so, dass er alleine war im Ring, weil er einfach als Toller gibt es nicht so viele Hunde. Ja. Und dann hätte er gar keine Punkte bekommen. Das heißt, man wäre hingegangen, hätte ausgestellt, hätte sich dann den ganzen Tag da, bringt nichts. Dann die andere Sache ist auch noch, dass es hier eine eigene Klasse gibt für selbstgeführte Hunde, also vom Händler, also vom Hundeführer geführte Hunde. Weil normalerweise machen das immer hier professionelle Hundeaussteller. Und das heißt, da wäre noch die Gefahr gewesen, dass ich dann, wie gesagt, alleine bin mit meinem Hund, weil ich in einer Klasse bin, wo keiner ist normalerweise, weil keiner führt seine Hunde selber bei so einer Shows. Und was ich dann jetzt auch mit einer Züchterin hier mal besprochen habe, die macht das zum Beispiel so, die meldet immer 2 Hunde in der gleichen Klasse, damit sie auf jeden Fall Punkte kriegt. Ja, und das ist natürlich auch so, also egal. Okay, deswegen mache ich das nicht, aber diese Frau bei der Prüfung war ganz lustig, die meinte, ja, nee, ich habe nicht ausgestellt, es ist Pay and Smile. Also du musst lächeln und bezahlen und dann kriegst du deinen Champion-Titel. Also der Champion-Titel für einen Hund ist Pay and Smile und ich fand, das ist nicht so meins und dann habe ich gedacht, ach komm, ich lasse es einfach und vielleicht besuche ich ja noch mal eine Show, wenn ich so drüber nachdenke. Es ist ja immer ganz nett, sich mit den ganzen Leuten zu unterhalten, aber du musst dir auch vorstellen, die Aussteller, also die Professionellen, die nehmen den Hund ja auch meistens 1-2 Monate unter ihre Fittiche. Also du gibst deinen Hund ab und dann nehmen die den mit für 2-3 Monate, dann tingeln die durchs ganze Land und die haben immer solche riesen LKWs, also das sind so wie Busse und da sind die Hunde in den Boxen drin. Und da werden die transportiert und die werden da auch, also die leben mit diesem professionellen Hundeaussteller für 2-3 Monate, bis sie ein Champion sind. Und so tingeln die durch das ganze Land und da gibt es auch richtige Familien, die sich da so spezialisiert haben und da gibt es gute und schlechte und so weiter. Also es ist total eine ganz andere Welt, die ich eigentlich ganz spannend finde, aber irgendwie nicht wirklich Teil von sein möchte. Und mal gucken, vielleicht gucke ich mir das nochmal an. Das zu dem einen. Dann noch mal was zu Welpentests. Also ich kenne hier Züchter, die machen Welpentests, aber es ist ja auch in Deutschland auch ähnlich. Es machen ein paar die nicht. Also hier ist es eher unwahrscheinlich, dass Welpentests gemacht werden. Was mir halt so ein bisschen, aufstößt, ist, dass es hier ganz viele Züchter gibt, die wirklich registriert sind. Also auch beim CKC, also Canadian Kennel Club. Und alles richtig machen sozusagen, laut Papiere. Und dann die Hunde zu früh abgeben und den Leuten Schwachsinn erzählen. Also zum Beispiel, nein, ich mache keinen Welpentest, weil Hunde haben keinen Charakter in dem Alter. Der Charakter formt sich mit der Familie. Das heißt, es sucht ja einfach einen aus, wie der aussieht. Und dann wird der sich so ergeben, der Charakter. Weil wenn du einen Hund brauchst, der ruhig ist, dann kriegst du einen ruhigen Hund. Und wenn unser, also totaler Schwachsinn. Muss man aber auch sagen, das sind nicht alle. Ja, es gibt hier auch gute Züchter. Nur, ich sag mal so, ich wurde schon häufiger, naja, egal. Das war's dazu. Und es gibt halt hier nicht so viele Standards, beziehungsweise gibt es hier ja diese Pet-Contracts. Das heißt, du bekommst keine Papiere, also du kaufst ja einen Hund mit Papieren sozusagen. Du bekommst die Papiere aber erst, wenn du den Hund kastriert hast. Also du bekommst sozusagen einen Kaufvertrag und da steht drin, du bekommst die Papiere, wenn du den Hund kastriert hast in einem bestimmten Zeitraum. Weil damit wollen sie verhindern, dass die Hunde hier einfach so vermehrt werden. Also dass man zum Beispiel einem Schwarzzüchter einen Hund verkauft, wo man es nicht mitbekommt. Und der hat dann die Papiere, echten Labrador, einen echten, ich sag jetzt mal echt. Also natürlich sind andere Labradore natürlich auch echt, aber man kann sie einfach mit teurer verkaufen, wenn sie Papiere haben normalerweise. Und damit möchte man sozusagen verhindern, dass hier Hunde mit Papieren gezüchtet werden, die von Schwarzzüchtern gezüchtet werden. Ja? Und das führt aber eben dazu, dass du deinen Hund kastrieren musst, um Papiere zu bekommen. So, das dazu. Dann aber auch, es gibt keine Zuchtkontrollen. Also zum Beispiel gibt es keine Wurfabnahmen hier. Du kannst deinen Hund einfach, die Hunde einfach abgeben. Deswegen geben manche zum Beispiel auch mit Papieren die Hunde viel zu früh ab. Also mit 5 Wochen oder 6 Wochen, obwohl das nicht erlaubt ist. Es ist erst, genauso wie in Deutschland, aberlaubt ab 8 Wochen. Aber es wird einfach gemacht. Warum, weshalb, weswegen? Ich kann mir nur negative Beispiele vorstellen, aber es ist halt leider so. Weil es gibt, wie gesagt, auch keine Wurfabnahmen und dementsprechend ist das alles ein bisschen, also ich weiß, so zu viel Kontrolle und zu viel strenge Regeln und an was man sich alles halten muss, ist immer nervig, aber wenn man die halt nicht hat, ja, dann hält sich halt auch keiner dran und das ist schon schwierig, finde ich hier sehr schwierig. Dann gibt es keine Vereinsstrukturen. Es gibt, in Deutschland gibt es ja den DRC oder den VDH etc. Und da gibt es zum Beispiel auch eine Datenbank mit Regularien. Also wie gesagt, das ist jetzt auch wieder sehr Retriever-spezifisch. Wie das bei den anderen Rassen aussieht, weiß ich nicht genau. Diese Datenbank gibt es hier nicht. Jeder Züchter macht sozusagen seinen eigenen Excel-Sheet. Und oder auch nicht, ja, wenn er keine Ahnung hat, wenn er sich nicht dafür interessiert. Manchmal ist es ja auch sehr schwer, weil man muss sich ja auch viel merken. Aber es gibt halt nicht diese Datenbanken in der Hinsicht. Und die will man auch nicht. Also ich habe mal nachgefragt, ob das denn jetzt, sage ich mal, gewünscht wäre. Und eigentlich will man das nicht, weil dann ist es ja, naja, es ist halt schwierig, wenn dann da was steht, sage ich mal. Wenn das einfach so eingetragen wird, wie zum Beispiel die Hüfte oder die Ellbogen oder so. Also das, man will das hier nicht so genau. Und dann gibt es ja auch eher Clubs als Verein, also es gibt keinen großen Verein wie den DRC zum Beispiel, der dann alles sortiert, sondern es gibt hier kleine Clubs, die was sortieren und die müssen beim CKC sich dann natürlich auch melden und beantragen, dass sie ein Club sein dürfen und dass sie auch eine Prüfung ausrichten dürfen und so weiter. Also in der Hinsicht wäre das sozusagen wie, als wenn man beim VDH, sag ich mal, das beantragen würde. Die sind aber sehr, sehr selbstständig, die kleinen Clubs und können dann eigentlich auch Training anbieten, also das muss man auch sagen, ich wohne hier echt schlecht. Also Ottawa ist ja echt keine gute Region für viel Hundetraining. Da ist nicht viel Angebot. Aber Toronto zum Beispiel, da könnte ich Prüfungen machen ohne Ende und trainieren ohne Ende. Also das ist einfach ein bisschen weiter südlich und da wird ja weniger Schnee. Da kann man früher was machen. Dann ist mir auch aufgefallen, dass lange Trainingspausen eigentlich gar nicht so ein großes Drama sind. Also hier ist ja die Winterpause 4 Monate. Die ist für mich eher ein Drama als für den Hund, weil ich echt unausgelastet bin. Aber auch der Hund, man merkt schon, dass er gerne mehr machen möchte. Aber jetzt rein von der Leistung her, vom Anknüpfen her, habe ich gemerkt, dass es gar keine großen Unterschiede macht. Das heißt, wenn man aufhört und dann wieder anfängt, man kann eigentlich ziemlich gut genau an der gleichen Stelle wieder anfangen, die man aufgehört hat. Also man sollte dann natürlich nochmal so eine Übergangsphase laufen lassen. Dazu werde ich nochmal eine Podcast-Episode machen. Ist mir auch schon beim Aufschreiben hier aufgefallen. Aber es ist nicht so ein Drama, wie ich immer dachte. Ja, also auch wenn der Hund mal eine ganz lange Auszeit hat, egal ob Krankheit oder wegen Wetter oder wegen, man hat einfach gerade keine Zeit, das ist gar nicht so schlimm, wenn man halt einen guten Start wieder dann hinlegt. Also wenn man dann nicht so, oh mein Gott, was habe ich eigentlich gemacht, sondern wenn du weißt, was du gemacht hast, wenn du da eine Struktur hinter hattest, dann kannst du da relativ gut wieder anknüpfen. Dann Anleinen eines Hundes ist kein Problem. Da muss ich mich echt an die Nase fassen. Ich hatte, also vielleicht war ich auch jünger, sage ich mal, aber es war so immer so, der Hund muss Freilauf haben. Der muss unbedingt Freilauf haben. Ich bin auch immer noch der Meinung, ein Hund muss Freilauf haben in seinem Leben, aber nicht jeden Tag und immer und überall. Ja, jeder Spaziergang muss nicht mit Freilauf sein. Es ist auch mal okay, an der Leine zu sein. Und ja, das ist es eigentlich schon. Das war so mein, es schadet nicht dramatisch. Natürlich muss sich ein Hund bewegen dürfen, er muss auch frei laufen dürfen, das ist ganz, ganz wichtig. Und gerade die jungen Hunde, die müssen auch sich einfach mal die Beine strecken und mal irre sein dürfen und rennen dürfen. Aber es ist kein Drama, wenn der Hund auch mal an der Leine sein muss. Also und hier ist er viel, viel mehr an der Leine, weil ja hier viel, viel weniger Rücksicht genommen wird auf Hunde und auch auf der anderen Seite die Rücksichtnahme gegenüber Menschen wesentlich höher zählt als die oft für die Hunde. Ja, also ja, das lasse ich einfach mal so stehen. Okay, dann ist mir natürlich aufgefallen, das, was euch vielleicht auch aufgefallen ist, Online-Training funktioniert wirklich, wirklich gut. Ja, als ich hier hergekommen bin nach Kanada, ich dachte, ja, wie soll das denn funktionieren? Aber es funktioniert. Wir sehen jetzt, das Team Jagdfieber ist jetzt, glaube ich, 6 Jahre alt. Wir sehen, was für Erfolge die Teams haben und auch gerade Teams, die, sage ich mal, sonst nicht die Unterstützung gehabt hätten, weil sie halt keinen Verein da haben oder keinen Club oder wo auch immer sie trainieren könnten oder ihr Hund auch einfach nicht ins Schema passt oder ihr Hund zu aufgeregt ist für eine Gruppe. Es funktioniert wirklich, wirklich gut und das, ja, finde ich immer noch, also ich find's toll. Online-Training, super. Dann, dass es hier auch viel Done-for-You-Trainings gibt. Das heißt, es ist wie so ein bisschen mit dem Elektriker. Man gibt seinen Hund ab, lässt den, sage ich mal, trainiert werden und dann kriegt man ihn zurück. Und kostet Schweinegeld. Und der trainiert den dann 2 bis 3 Monate und dann kriegst du ihn wieder und dann hast du einen Hund, der funktioniert. So ist die Werbung. Und was ich halt daran schwierig finde, ist, dass sie sagen, die wollen nicht mit Welpen zu tun haben, sondern die wollen erst mit dem pubertierenden Hund zu tun haben. Das heißt, du gibst den Hund ab mit 9 Monaten und dann kriegst du mit einem Jahr wieder und dann ist er fertig. Da denke ich auch mal, ja, aber die Leute haben ja keine Ahnung, was sie die ersten 9 Monate machen sollen. Das heißt, sie versauen den Hund von vorn bis hinten die ersten 9 Monate und dann wird er gerade gezogen, sage ich mal. Das finde ich sehr, sehr schwierig. Ist hier aber ganz normal, wird auch ganz normal so gesagt. Also ganz oft hört man, naja, nach seiner Surgery geht er dann zum Trainer. Das heißt also, nach der Kastration geht er zum Trainer. Das heißt, die werden hier zwischen 6 und 9 Monaten, werden die meisten Hunde kastriert. Und dann danach gehen sie zum Trainer, weil der möchte keinen Unkastrierten, weil er ja viele Hunde auf einem Haufen hat und dann ist das schwierig mit ja Fortpflanzung etc. Was übrigens auch total spannend ist mit der Kastration, das wäre vielleicht auch noch eine Geschichte, also dass man hier ja standardmäßig kastriert und wenn ich erzähle, dass wir das in Europa oder sage ich mal in Deutschland nicht so machen, dann wird immer von, oh, aber habt ihr da nicht ganz viele ungewollte Welpen und ganz viele also Würfe und überall nur Welpen auf den Straßen und ich so, nein. Man kann einen Hund ja auch kontrollieren, auch wenn er nicht kastriert ist. Also ich hier mit meinen beiden intakten Hunden, das ist auch immer wieder spannend. Also es ist, glaubt kein Schwein. Ja, also nur Zuchthunde bleiben hier eigentlich intakt. Alles andere wird kastriert. Das ist durchgängige Praxis und das wird auch sehr früh gemacht, weil man auch, ja, also weil die Hundeführer oder die Familien hier auch wirklich wenig Hunde Erfahrung haben oder unterstützt, ich weiß es nicht. Also die Basis, das Basiswissen für Hundetraining ist hier sehr, sehr, sehr gering. Also wenn du jemanden fragst, der schon mal einen Hund hatte oder gerade einen Hund hat und du fragst so die einfachsten Sachen ab, ist es meistens nicht vorhanden. Was ich sehr seltsam finde, weil ich war hier auch zum Beispiel mit Yuko in der Welpenhundeschule und die erzählen dir das alles. Also es ist genauso wie in Deutschland, da wird erzählt, ja, wie viel Bewegung sie brauchen, wie man das mit dem Schlafen hinkriegt, wie man an der Leine läuft, Hunde, dass die kommunizieren müssen miteinander. Also es ist, die Information ist da, nur sie ist nicht im Kopf drin. Also ich bin immer wieder so, ja, irritiert, aber es ist auch so eine kleine Faszination. Ne? Ja, genau. Okay. Dann noch eine andere Geschichte, dass wenn man jetzt mal zum Hundetraining genau passend, hier kann man ja auch dann Prüfungen laufen und da gibt es auch sehr hohe, also nationale Prüfungen zum Beispiel, also Nationals, wo dann sozusagen alle Retriever-Leute antreten in den Prüfungen von ganz Kanada und so weiter. Und wenn du da mitlaufen willst, dann musst du im Winter im Süden trainieren. Das ist so einfach. Also das habe ich jetzt gemerkt, dass alle, die dort irgendwie starten, haben entweder frei im Winter oder ich habe keine Ahnung, was sie machen, aber die fahren runter in die Staaten und trainieren dann dort, weil dort kein Schnee ist. Und wenn dann hier der Schnee schmilzt, kommen sie wieder und dann wird die Prüfung gelaufen. Die Leute, die hier wirklich Erfolg haben und auch gewinnen etc., die gehen im Winter in den Süden und trainieren dort. Dann noch der letzte Punkt, und zwar, dass ich finde, dass das Training hier echt unflexibel ist. Ja, also gerade im Retriever-Bereich, also in diesem Dummy-Bereich und im jagdlichen Bereich, das ist so wie in den 90ern gefühlt. Es wird auch null angenommen, dass es zum Beispiel andere Geschichten gibt, wie zum Beispiel Klicker oder auch was sie hier im Agi machen oder im Rally Obedience oder im Obedience. Das sind ganz andere Menschen. Das sind so krass getrennte Bereiche, dass ich das total spannend finde. Also die Agi-Leute, also die, das ist sozusagen die, die werden beschimpft von den Dummy-Leuten so nach dem Motto, ihr seid ja nur so Wattebauschwerfer. Und die anderen sagen, na, ihr seid ja Tierquäler. Ja, und das ist total krass, da sind voll die Barrieren aufgebaut. Und es kommt mir so ein bisschen so vor wie Deutschland vor 10, 15 Jahren. Und jetzt finde ich ja, gleicht sich das so ein bisschen an, dass die Hardcore-Leute nicht mehr so Hardcore sind und dass die Wattebauschwerfer nicht mehr so wattebauschig sind. Also so eine gesunde Mitte, die ich ja auch versuche zu halten. Aber hier ist es wirklich noch eine sehr krasse Trennung zwischen diesen beiden Welten. Und die trainieren auch ganz, ganz anders. Also was ich hier gesehen habe, wie nett und manchmal auch zu nett die Leute hier Obedience, also naja, Obedience ist durchtrainiert, das ist nochmal eine andere Geschichte, aber Rally Obedience oder auch im Agi und so weiter, die wissen, wie ein Hund lernt, die kennen das, die Lerntheorie dahinter und die bauen das auch entsprechend auf und sind manchmal sogar ein bisschen zu nett, wie gesagt, also wenn ein Hund da mal, ja, also da wird dann gesagt, ja, er kann ja nicht anders oder so. Und auf der anderen Seite halt diese jagdliche Richtung, wo eigentlich im Endeffekt eine Maschine erwartet wird, die man steuern kann mit einem Knopfdruck. Aber gleichzeitig lieben, also was man wirklich sagen muss, jeder liebt hier seinen Hund, egal wie kaputt der ist und was für Blödsinn der macht. Die Hunde werden abgöttisch geliebt. Ja, und auch Tierarzt ist hier so viel teurer. Also ihr könnt in Deutschland, ihr bezahlt gefühlt nichts für einen Tierarzt, ja. Ich weiß, es ist trotzdem teuer und ich weiß, es ist schwierig und man muss das auch erstmal alles machen, aber im Vergleich jetzt preislich zu hier, es ist das Vierfache. Ja, es ist wirklich das Vierfache und das bezahlen die Leute hier. Und sie machen wirklich alles für, und die lassen auch ihre Hunde operieren für 10.000 Euro, wo man in Deutschland nur 2.000 bezahlen würde. Aber das ist eine sehr, sehr interessante, ja, Zwischengeschichte hier. Das ist spannend. Und jetzt bin ich auch schon durch. Ich weiß nicht genau, wie viele Punkte das jetzt alles waren. Sagen wir einfach mal 10. Ja, es klingt gut. Und wenn es 11 waren, dann habe ich dir einen geschenkt. Und ich hoffe, das hat dir gefallen. Das war einfach mal so eine Sammlung von Sachen, die mir hier so aufgefallen sind. Alles so im Bereich Hund, Hundetraining, Hund in Kanada. Und es ist hier sehr, sehr schön mit Hunden, aber auch ganz, ganz anders mit Hunden. Und deswegen genieße es, wie du es in Deutschland hast. Wir haben ein wahnsinnig tolles Land, was Hunde angeht. Ein hundefreundliches Land. Das ist ganz toll. Habe ich auch vergessen, zum Beispiel Restaurants. Natürlich darf man sie nicht mitnehmen. Aber man darf noch nicht mal vorne auf der Porch sitzen. Also vorne da, wo draußen mit Schirm und so weiter, da darf kein Hund sein. Also man sieht nie Hunde irgendwo so bei dem ganzen Essengeschichten. Das ist schon ein Unterschied. Und da dürfen wir eigentlich nirgendwo rein und man kann sie nirgendwo hin mitnehmen. Und gut, das dazu. Okay, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Falls du mehr von Kanada hören möchtest, Hundetraining hören möchtest, Dummy-Training hören möchtest, komm einfach in unseren Newsletter der Trainingsgruppe Jagdfieber. Und das kannst du machen gratis unter www.hundeschule-jagdfieber.de/Trainingsgruppe. Und da bekommst du jeden Freitag eine Mail von mir mit ein paar Sachen über Kanada, über spannende Sachen, lustige Sachen, eine Aufgabe zur Podcast-Episode. Und die kannst du dann auch nachtrainieren, wenn du möchtest. Und ja, es ist immer ganz lustig und spannend. Und mir macht es Spaß, den Newsletter zu schreiben. Und ich hoffe, dir macht es dann Spaß, den zu lesen. Okay, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Tschüss.